Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Guten Abend, Leute. Ich begrüße euch. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin in diesen Spieltag mit eigentlich relativ wenig Erwartung gegangen nach der Länderspielpause. Dafür aber hatte der Spieltag die ein oder andere Überraschung zu bringen und hat am Freitag schon dazu geführt, dass bei Fabi die Pulsschlagader, die Halsschlagader ziemlich in Wallung geraten ist. Guten Abend, Fabi. Hallo, Sören. Guten Abend.
Guten Abend. Hallo.
Ja, hallo, ihr zwei.
Ja, der Freitagabend begann mit einer faustdicken Überraschung. Wir hatten uns zum Eishockey ursprünglich verabredet. Fabi wollte dann gerne das Bayern-Spiel schauen. Und im Nachhinein, Fabi, hättest du, glaube ich, das Eishockeyspiel dann doch eher vorgezogen, oder?
Bedingt, weil das Eishockeyspiel ging ja auch nicht nach meinem Geschmack aus. Also vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Tobi und ich gehen hin und wieder gern zum Eishockey, drücken da der DEG die Daumen. Und die haben mit Sicherheit zumindest die ersten beiden Drittel auch mindestens genauso schwach performt wie der FC Bayern am Freitagabend, oder?
Ja, da hat das ein oder andere Bierchen auf jeden Fall, konnte man drüber hinwegsehen. Also das konnte ich mir noch einigermaßen schön trinken. Und wir hatten hinterher noch kurz geschrieben, der Auftritt der Bayern am Freitag nach der Länderspielpause ließ dann doch schon ziemlich zu wünschen übrig, Fabi.
Ja, also ich spreche, glaube ich, für viele Bayern-Fans. Also für mich ging es eigentlich direkt nach dem Anpfiff auch schon los, dass ich so ein Gefühl entwickelt habe. Ja, Länderspielpause, Freitagabendspiele sind ja, glaube ich, sowieso nicht so gern gesehen bei den Bayern-Fans. Ja, und was soll ich sagen? Also es war furchtbar, 90 Minuten lang den FC Bayern zu schauen. Es war meines Erachtens ähnlich schlecht performt eigentlich wie auch in dem Pokalspiel gegen Gladbach. Der einzige Unterschied war, dass die Augsburger vielleicht von der Qualität her, von der individuellen Qualität vielleicht da mit den Gladbachern nicht mithalten können. Ansonsten hätte es auch noch böser ausgehen können. Was mich am allermeisten eigentlich dann auch noch gewundert hat, man kam relativ schnell zum Anschluss nach dem 2-0 von Hahn. Aber für mich einfach auch die zweite Halbzeit. Ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, aber es war, glaube ich, keine zwingende Torchance, die Bayern sicher spielen konnten. Ich hatte auch vor dem Fernseher nie das Gefühl, dass es wirklich irgendwie nochmal gefährlich wird. Und von daher war es ja ein ziemlich enttäuschender Auftritt, der eigentlich auch so gar nicht zum FC Bayern passt. Es war jetzt der zweite innerhalb von ein paar Wochen. Und ja, jetzt geht es letztendlich darum, das Steuer wieder in die wieder rumzureißen, in die Spur zu kommen. Ich glaube, jetzt hat man bis Weihnachten nochmal ein paar richtige Highlights vor der Brust. Unter anderem, jetzt am Dienstag Champions League, klammer ich mal aus, aber zwei Topspiele hintereinander, einmal gegen einen ungemütlichen Gegner. Das hat man letztes Jahr in der Rückserie auch schon gesehen, bei dem Unentschieden, ich glaube 3-3. Und dann kommt es zum Showdown. Und wie gesagt, es war maßlos enttäuschend vom FC Bayern, würde ich behaupten.
Sören kann sich da wahrscheinlich anschließen. Die erste Halbzeit war ja, so was ich so im Ticker verfolgt habe, mehr oder weniger konnte man den Mantel des Schweigens drüber halten.
Ja, also ich war auch verwundert. Bayern unglaublich passiv, viele Ballverluste. Ich fand auch Sabitzer hat einen sehr, sehr schwachen Tag erwischt. Und ich glaube, was man sagen kann, in der zweiten Halbzeit, klar, Bayern hat dann auch noch ein bisschen versucht, wenigstens das Unentschieden irgendwie zu erzielen. Aber Augsburg hat alles reingeworfen, hat sich in jeden Ball geworfen und die Chance einfach genutzt. Bayern war an dem Tag nicht gut. Und dann gewinnst du halt so ein Spiel. Und der FCA, für den FCA, glaube ich, richtiger Befreiungsschlag jetzt. Und bei Bayern habe ich auch so das Gefühl, dass im Moment eher auch ein anderes Thema so überwiegt in der ganzen Berichterstattung, was natürlich auch auf die Mannschaft ausstrahlt. Darf keine Ausrede sein, aber ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum die Leistung jetzt gegen Augsburg nicht so gut war.
Die beiden Tore, Fabi, resultierten ja wieder durch Ballverluste in der Vorwärtsbewegung und dann beide auch wieder über die linke Seite gefallen. Ziemliche Unordnung hinten drin, nicht mehr hinterhergekommen. Weiterhin ein Problem, was sich die ganze Saison schon durchzieht bei den Gegentoren, oder?
Ja, ich glaube halt speziell ist das erste Gegentor, ja, typisches Gegentor diese Saison für den FC Bayern. Viel schlimmer wiegt für mich eigentlich der zweite Treffer, weil es einfach ein unnötiger Ballverlust war. So dieses Zeichen, ich bin geistig vielleicht auch nicht auf dem Platz. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Sören, aber so ein Ballverlust passiert eigentlich einem Marcel Sabitzer eigentlich auch nicht. Und es geht dann am Ende des Tages einfach ja ein Stück weit zu einfach. Dann hast du diese zwei Gegentore, du kommst zum Anschluss. Aber was ich ja danach einfach vermisst habe, ist, klar, es steht Qualität auf dem Platz, unheimlich viel Ballbesitz. Ich würde jetzt mal behaupten, irgendwas zwischen 75% und 80% Ballbesitz in Summe. Aber was ja wirklich sehr untypisch war für die Bayern, war, dass es zu keinen zwingenden Torchancen mehr kam. Also trotz dieser individuellen Stärke, die da auf dem Platz steht, er konnte ja sogar auch noch relativ gut wechseln, würde ich jetzt mal behaupten. Es kam Davis rein, es kam Musiala. Aber nach vorne, es war keine einzige Torchance, wirklich so eine hundertprozentige Torchance in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann läuft dir irgendwann die Zeit davon und am Ende des Tages, ich habe es dir geschrieben, auch in der 80. Minute, das Spiel wird Augsburg gewinnen, weil einfach nichts zusammenlief. Und die Frage ist, ich gebe ja Sören auch recht, ich glaube im Moment gibt es da wohl das ein oder andere Thema, was mit Sicherheit die Mannschaft auch beschäftigt. Ich kann nur inständig ja, hoffen, dass sie diese Themen bald beiseite legen können, weil so kann es nicht weitergehen und so verspielst du alles.
Bezeichnend dazu, wie du es gerade angesprochen hattest, die Durchschlagskraft hat gefehlt von den Offensivspielern. Schätz mal, höchste Zweikampfrate, wer hatte die?
Wer die hatte? Mhm. Also auf jeden Fall war es nicht Gnabry und Thomas Müller. Ich würde mal behaupten, noch Leroy Sané.
Da liegst du sehr richtig. Leroy Sané, 73% noch Zweikampfquote, sich nur wenigstens reingehauen und passend dazu, hast du gerade angesprochen, Thomas Müller, 18. Den habe ich im Spiel hinterher in Zusammenfassung auch kaum gesehen. Und auch Robert Lewandowski mit 33% auch nicht wirklich so zum Zuge gekommen. Hat jetzt zwar in 18 Spielen gegen den FCA 22 Tore gemacht, aber das hat jetzt am Freitag auch nicht gereicht. Und ja, Julian Nagelsmann war hinterher auch ziemlich, ziemlich sauer. Die Niederlage hat er ja mehr oder weniger der Mannschaft in die Hände gelegt. Ihm konnte man jetzt, glaube ich, keinen großen Vorwurf machen.
Nagelsmann?
Ja.
Nein, ich glaube, an sich stand da eine Top-Elf auf dem Platz. Also an der Aufstellung lag es mit Sicherheit nicht. Es lag einfach, na gut, man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn du dir die Aufstellung so anschaust oder wenn man sich die Aufstellung anschaut, dann ist es natürlich auch so, der Großteil der Jungs, die waren international im Einsatz, die meisten sogar noch teilweise unter der Woche und haben auch wirklich ihre Minuten absolviert, aber am Ende des Tages darf das keine Ausrede sein. Du musst gegen eine Mannschaft wie Augsburg einfach dreifach punkten. Da gibt es auch kein Wenn und Aber. Und es war einfach ein Rückfall zu dem Spiel gegen Gladbach im Pokal. Und ich glaube, wenn man eins ja vielleicht auch so feststellen kann nach dem 12. Spieltag, die Bayern zweimal jetzt ja schon ausgerutscht in der Liga. Es ist so, dass sie verwundbar sind. Jetzt liegt es an den Verfolgern, letztendlich auch die Chance mal beim Schopfe zu packen. Speziell hier natürlich dann auch die Dortmunder. Werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen wahrscheinlich. Aber vielleicht ist es im Moment genau der richtige Zeitpunkt, einfach auch mal anzugreifen und die Bayern auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.
Richtig. Denke ich auch. Bevor wir auf die Dortmunder zu sprechen kommen, muss man dem FCR natürlich auch ein Kompliment machen nach der Niederlage letzte Woche beim 1-0 gegen den VfL Wolfsburg. Von der ersten Minute an alles reingehauen, wie man ein Derby normalerweise auch spielen muss. Und der FCA auch wieder in dem Spiel, was wir von ihm kennen, schnelles Umschaltspiel nach vorne hin und sind dann auch belohnt worden. Die Flankenläufe vorne wurde dann auch getroffen, obwohl Niederlechner und Finn Bogason ja beide ausgefallen sind. Muss man im FCA auf jeden Fall großes Kompliment machen. Die drei Punkte auch ganz wichtig, vor allem weil gerade am Samstag ja auch die direkten Konkurrenten auch zum Teil gepunktet haben, war der Dreier für den FCA auf jeden Fall ziemlich wichtig.
Du sprichst ja, an wieder.
Also, bitte?
Sören. Ja, sorry, ich wollte euch nicht ins Wort fallen, aber ich glaube, man hat auch schon gegen Wolfsburg gesehen, dass es echt auch wieder so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Das sind ja auch die letzten Jahre und unter Markus Weinziel hat man das ja auch immer gesehen. Das ist das, was Augsburg auszeichnet, diese Leidenschaft, dieses Körperbetonte, und das hat einfach gepasst gegen Bayern. Und wir haben vor der Saison ja auch drüber gesprochen. Der FCA hat ja wirklich eine Mannschaft mit erfahrenen Spielern, gestandene Bundesligaspieler. Normalerweise haben die da unten oder der Saisonstart war ja wirklich katastrophal, aber jetzt, glaube ich, kommen sie langsam und ja, es geht wirklich in die richtige Richtung.
Ich möchte hier nur eine Einschränkung noch geben. Also ich meine, was man jetzt halt sehen muss vom FCA ist, dass es kein One-Hit-Wonder war. Und ich habe es ein paar Mal schon gesagt, es ist ein Freitagabend, das ist das Flutlicht an, ganz Fußball Deutschland schaut auf dich. Das sind die einfachsten Spiele, wenn du den FC Bayern zu Gast hast, weil du hast sowieso immer 101% Motivation. Klar, du hast jetzt die 3 Punkte mitgenommen, das ist ein absolutes ja, Topping, das ist ein Geschenk, mit den Punkten rechnest du nicht. Und ich habe es ein paar Mal schon gesagt, jetzt geht es für den FC Augsburg darum, letztendlich auch dieses Gesicht, was sie am Freitag gezeigt haben, auch in den anderen Spielen oder in den kommenden Wochen bis Weihnachten zu zeigen. Weil es bringt dir nichts, wenn du gegen den FC Bayern am Freitagabend gewinnst und dann die nächsten 4 Spiele ja, eins auf die Mütze bekommst. Und ich kann es nur immer wieder sagen, jetzt nächste Woche. Das ist ein Spiel, da wird man sehen, inwiefern die Augsburger das nochmal auf den Platz bringen können. Weil dann musst du anfangen zu punkten. Weil die 3 Punkte gegen Bayern alleine, die bringen dir nichts, wenn du am Ende des Tages deine Hausaufgaben nicht anders machst.
Genau, die müssen nächste Woche dann bei dem Auswärtsspiel bei der Berliner Hertha dann auf jeden Fall vergoldet werden. Dann sind das Big Points auf jeden Fall gewesen. Ja, Fabi, du hast es angesprochen, die Verfolger haben am Samstag gepunktet, der BVB jetzt einen Punkt hinter den Bayern. Sören, wie hast du den BVB am Samstag gesehen? Ich denke, etwas glücklicher Sieg oder?
Ja, so würde ich das auch formulieren. Also wirklich eine durchwachsene Leistung. In der ersten Halbzeit war der BVB natürlich auch überlegen, ohne sich jetzt die große Torschance rauszuspielen. Der VfB hat aus meiner Sicht, die haben ja nach wie vor diese verrückte Verletzten-Misere, auch ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, hätten ja auch durch Koulibaly sogar in Führung gehen können. Und selbst in der zweiten Halbzeit, als sie dann das 0-1 bekommen haben, waren sie voll im Spiel drin. Also, das war wirklich ein glücklicher Sieg für den BVB, das kann man wirklich so sagen.
Ja, letzte Woche haben wir ihn ja noch angesprochen. Die 1-0 Führung erzielte dann Malen. Sein Schuss vom 16er wurde dann noch abgefälscht von Ito. Ja, der VfB hat ein bisschen Geleitschutz gegeben, standen 4 Leute um ihn rum. Hätte man vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf den Füßen stehen können. Und in der ersten Halbzeit, du hast es gerade angesprochen, kurz vor Halbzeit war ja die Riesenchance durch Koulibaly. Der BVB davor, glaube ich, war eine Chance durch Marco Reus, durch den Freischuss, der knapp am Tor vorbeiging. Und ja, die erste Halbzeit kann man, glaube ich, sagen, war ein munteres Spiel von beiden Seiten. Beide haben offensiv nach vorne gespielt, der BVB mit mehr Feldanteilen. Und nach dem 1-0-Führungstreffer des BVB kam der BVB ja auch, der VfB ja relativ schnell zum Ausgleich. Spielen den Konter schön aus. Mats Hummels bei der Aktion, Fabi, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, eine Körpertäuschung und schon ins Leere gelaufen. Und dann erzielt Massimo den Ausgleich auf jeden Fall bis dato. Also sie laufen, glaube ich, 3 auf 2 oder wie auch immer, das hätte man auf jeden Fall besser verteidigen können.
Ja, ich meine, er hat es ja im Interview nach dem Spiel auch ja, versucht zu erklären. Zum einen hat er sich, glaube ich, verschätzt, als er in den Zweikampf reinging und dann hat er versucht, noch einen Elfmeter zu verhindern. Klar, sieht dann blöd aus. Einige unterstellen ihm ja auch, dass ihm mittlerweile die Geschwindigkeit einfach fehlt. Ja,
Das sind
was soll
Probleme,
ich dazu
die
sagen?
richtig sind keine wirklichen Probleme, ne?
Nee, es sind keine Probleme. Was ich hier zum BVB noch unheimlich wichtig, glaube ich, auch die 3 Punkte einzufahren. Ich habe es ja vor ein paar Wochen schon gesagt, für den BVB geht es nicht darum, ja, letztendlich 80.000 auf den Rängen vom Hocker zu reißen in der Art und Weise, wie man Fußball spielt, sondern für den BVB geht es darum, bis Weihnachten die Ergebnisse einzufahren. Meines Erachtens, klar, jetzt vor allem, also so fällt es mir zumindest auf, gegen die Mannschaften, wo du gewinnen musst, gewinnt der BVB. ist, glaube ich, meine Meinung zumindest. Für den BVB kommt es jetzt zu zwei richtig ja, interessanten Wochen, weil ich glaube, die Top-Mannschaften, die bisher bespielt wurden von den Dortmundern, da war es extrem auffällig, dass eben beispielsweise auch ein Haaland fehlt oder dass es einfach im Moment vom Spielerischen oder vom Fußballerischen her eben nicht reicht. Siehe Leipzig zum Beispiel, Ajax Amsterdam auch in der Champions League. Ich glaube, das ist eine Kategorie, da fällt es dann extrem auf. Auf der anderen Seite muss ich den Dortmundern wirklich ein großes Lob bereiten, weil sie eben auch die Mannschaften wie Mainz, wie jetzt auch wieder Stuttgart, das sind keine Siege, die in Erinnerung bleiben, aber es sind einfach 3 Punkte. Und am Ende des Tages, muss man jetzt einfach auch mal so konsternieren, ist einfach Fakt, dass sie 1 Punkt hinter dem großen FC Bayern sind. Für mich ganz wichtig, nächste Woche in Wolfsburg wird mit Sicherheit ein schweres Spiel. Und ja, und die Woche darauf ist, glaube ich, das Spiel, worauf sich in dem Sinne eigentlich ganz Fußball Deutschland freut. 18:30 Samstagabend. Du hast den FC Bayern zu Gast.
Das Flutlicht
Ja,
ist an.
das Flutlicht ist an. Du hast die Möglichkeit, den Bayern sozusagen die Lederhosen auszuziehen. Und jetzt ist Crunch-Time für die Dortmunder die nächsten 2 Wochen, unter anderem auch mit einem wichtigen Spiel in der Champions League. Und ich kann nur für meinen Teil sagen, ich bin oder wenn ich die Dortmunder betrachte, ist für mich eigentlich im Moment das Maximum, was die Dortmunder für mich leisten können. Machen Sie, da kann man wirklich nur den Daumen nach oben geben. Großes Lob an die Mannschaft, wie sie Woche für Woche letztendlich ihre Pflichtsiege einfährt, dem FC Bayern auf den Fersen bleibt. Und wir können jetzt gerne über den einen oder anderen sprechen oder die Art und Weise. Die interessiert aber am Ende der Saison niemanden mehr, wenn du deine Punkte einfährst, so auf die Art und Weise, relativ souverän. Zwar jetzt klar, am Ende des Tages kann man immer sagen, ein bisschen glücklich. Trotz alledem hat man schon am Samstag auch gemerkt, dass die Dortmunder die bessere Mannschaft sind. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und am Ende des Tages 2-1, Mund abputzen, Hausaufgaben machen. Und jetzt wird sich zeigen, inwiefern der BVB wirklich bis Weihnachten oben dran bleibt.
Ja, wir haben es ja die letzten Jahre auch oft genug gehabt, dass wenn der FC Bayern mal Punkte hat liegen lassen, dass der BVB dann am selbigen Spieltag oder einen Tag drauf nicht die Punkte geholt hat. Aber du hast es schon gesagt, der BVB dieses Jahr wirklich in vielen Spielen nicht wirklich überzeugend, aber nimmt die 3 Punkte mit. Jetzt haben sie sogar noch den Startrekord aufgestellt mit 7 Heimsiegen in Folge. Ja, das 2 zu
Wobei
1,
aber
ja.
eine Frage habe ich zu dem Spiel auch noch. Die kann mir gerne einer von euch beantworten. Es steht 1:1 und du bist der VfB Stuttgart und hast in der 84. Minute einen Eckball.
Wollte ich gerade drauf eingehen, ja.
Was muss in der Mannschaft vorgehen, dass du auswärts, wo du mit dem Punkt ja mehr als nur leben kannst? Also ich glaube, du fährst da als VfB Stuttgart hin und wenn du mit einem Punkt nach Hause fährst, dann gibt es im Mannschaftsbus eine Kiste Bier und du feierst ein tolles Ergebnis. Wie kann mir das denn passieren in der 85. Minute, dass du dann so offen in eine Kontersituation dich ja, begibst? Verstehe ich nicht. Da habe ich null Verständnis für.
Ja, Absicherung war da gleich null. War ja quasi der komplett alle 10 Spieler mehr oder weniger im und um den 16er. Und den Konter spielen natürlich Hazard und Marco Reus klasse aus. Ich warte mal Anton und ich weiß nicht, wer noch hinterhergekommen ist. Lässt er dann ja schön ins Leere rutschen. Den ersten Schuss hält.
Wobei ich da sagen muss, da kam das Tackling auch zu
Zu
früh,
früh.
oder?
Genau das habe ich mir auch gedacht. Hätte er da einen Augenblick länger gewartet, kommt der Ball gar nicht, glaube ich, zum Schuss. Beziehungsweise Müller muss ihn ja gar nicht halten. Ja, und den Nachschuss, da steht Marco Reus dann ja mehr oder weniger goldrichtig, muss nur noch den Fuß hinhalten. War ein bisschen glücklich unterm Strich dann, wie die Aktion zu Ende gegangen ist, aber du hast vollkommen recht. Also so einen Konter darf ich mir definitiv nicht fangen. Auf gar keinen Fall. Ich denke, Sören, das wird auch noch Gesprächsthema dann bei der Aufbereitung des Spiels von Massimo gewesen sein. Von
Ja,
Pellegrino, Materazzo.
bestimmt. Wobei mir das auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen sympathisch ist, ja, wenn du dann 5 Minuten vor Schluss gefühlt noch mit allen Mann nach vorne und das Tor erzielen willst. Das ist klar, im Endeffekt ärgerst du dich darum, aber es ist auch irgendwie ja, sympathisch, dass du da noch auf Sieg spielst. Und der VfB macht mir sowieso auch in den letzten Wochen klar, die Ergebnisse war nicht da, aber er macht Spaß, weil er viele junge Spieler, offensive Spielweise, wenn jetzt die Verletzten nach und nach zurückkommen, glaube ich, können wir auch wieder ja, über Siege des VfB sprechen.
Ja, die ein oder anderen Verletzten kommen langsam zurück. Erste Halbzeit war ja auch wirklich gut, haben sie offensiv mit nach vorne gespielt, die ein oder andere Möglichkeit gehabt, aber so langsam muss der VfB wirklich gucken, dass er auch anfängt zu punkten. Sie haben jetzt 10 Punkte auf dem Konto, Platz 16 und ja, die Mannschaften davor punkten auch nach und nach. So langsam sollte mal der ein oder andere Dreier dann auch kommen für den VfB Stuttgart. Aber wie es denn so sei, der VfB spielt in hat das Heimspiel nächste Woche zu Hause gegen Mainz. Also auch nicht kein einfaches Spiel. Ein einfaches Spiel oder nicht so einfaches Spiel hatte auch RB Leipzig zu bestreiten bei einer TSG Hoffenheim, die, Fabi, Sören, ihr könnt mir da jetzt gerne was anderes sagen, aber die quasi über 90 Minuten das klar bessere Team war.
Ja, ich weiß nicht. Sitzt du heute im Hoffenheim-Trikot vor deinem Mikrofon oder...
Ich habe es seit Samstagnachmittag nicht mehr ausgezogen. Nein, Spaß beiseite. Also ich war ziemlich enttäuscht, muss ich auch sagen, von RB Leipzig, was ich da gesehen habe.
Ja, absolut. Also ich war auch wirklich, ja, im Prinzip schon schockiert, weil das war ja nichts. Das hatte ja nichts mit den Auftritten gegen Paris zu tun. Das war, ja, in allen Belangen, glaube ich, war die TSG besser, waren ja von Anfang an richtig gut im Spiel. Klar, dann hat RB auch... ja, leichte Fehler gemacht, die dann zu den Toren entstanden sind oder geführt haben. Aber das war wirklich sehr, sehr dürftig vom RB und die lassen jetzt auch ein bisschen abreißen in der Tabelle. Also da muss echt, echt was passieren.
Fabi, jetzt schon das neunte Spiel auswärts, wo sie nicht gewonnen haben, RB Leipzig. Die TSG jetzt alle vier Heimspiele gewonnen, die letzten vier. Lässt sich jetzt langsam sehen, die Handschrift von Hoeneß, dass die Mannschaft sich jetzt endgültig gefunden hat, oder bist du da immer noch ein bisschen ja, zögerlich mit deiner Einschätzung, was die TSG betrifft?
Naja, ist ja genau das, was wir eigentlich Woche für Woche besprechen, ne? Die Hoffenheimer, die liefern dir ein unglaublich gutes Spiel ab und in der Woche danach verfallen sie in alte Muster, die dann letztendlich sich im Ergebnis im negativen Sinne widerspiegeln. Das ist Fakt und ich habe es immer wieder gesagt, als Hoffenheimer, du musst langsam anfangen, da auch eine gewisse Konstanz reinzubekommen. Jetzt stehst du, glaube ich, bei 17 Punkten. Genau, 17 Punkten, hast eigentlich den Anschluss nach oben.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass man sagen muss, dass in der Hoffenheimer Mannschaft vor allem ja, spielerisch oder vom Fußballerischen her, das ist zum Teil sehr, sehr attraktiv, den Hoffenheimern zuzuschauen. Auf der anderen Seite würde ich hier bei dem Spiel eigentlich eher mehr den Fokus auf die Leipziger legen, weil das jetzt, ich glaube, wenn man die Auswärtstabelle sich mal oder wenn man die mal unter die Lupe nimmt, dann stehen die Leipziger, glaube ich, bei 3 Punkten nach 6 Spielen und ich glaube nur 3 erzielten Toren. Gleichzeitig war es auch so, dass Peter Gulaschi nach dem Spiel wohl meinte, dass es mit Abstand die schlechteste Leistung diese Saison war. Und die Frage stellt sich nach dem 12. Spieltag, ich weiß nicht, wie ihr das seht, was ist der Anspruch dieser Mannschaft auf der anderen Seite? Und das finde ich ja das Aberwitzige. Wir haben jetzt so viele Wochen oder Spieltage hatten, wo die Leipziger nicht punkten konnten und verloren haben auf eine Art und Weise, die ja sehr, sehr enttäuschend war, wie man das eigentlich auch nicht kennt von den Leipzigern. Auf der anderen Seite stehen sie 3 Punkte von einem Champions-League-Platz entfernt, ne?
Ja, das kann man sich jetzt so und so drehen und vielleicht dann auch immer noch schön reden, aber wie gesagt, die Art und Weise, das fing ja, du hast es gerade angesprochen, bei Peter Gulaschi an, der bei dem 1:0 nach der Ecke von Geiger, wo Samaseku dann einköpft, greift komplett am Ball vorbei. Klar, bis dato hatte Gulaschi, glaube ich, noch keinen großen Bock diese Saison drin. So einen Bock hat, glaube ich, jeder Torwart mal im Laufe der Saison, aber die ganze Mannschaft... ich weiß nicht, ob das unter Julian Nagelsmann die letzten Jahre überhaupt in der Art und Weise geschehen ist, dass die Mannschaft so aufgetreten ist, dass sie wirklich 2 Halbzeiten hat sich mehr oder weniger teilweise auch hat vorführen lassen und hinterhergelaufen ist, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, sind wirklich dahergespielt worden und die TSG, müssen wir ja ehrlich sein, hätte ja auch locker 3, 4, 5 Hütten noch machen können. Da hätte sich RB auch nicht beschweren dürfen. Also allein das Schussverhältnis, ich konnte das gar nicht glauben, 23:5 Torschüsse für Hoffenheim, das war schon ziemlich gut und alles ohne André Kramaric, der ja bei dem Spiel gar nicht mitgespielt hat. Also offensiv sah das schon sehr, sehr stark aus. Auch die Defensive wieder hinten raus mit der Dreierkette mit Vogt, Akpoguma und ich weiß gar nicht, wer auf der linken Seite jetzt war. Davor Grilic auf jeden Fall, haben wir ja letzte Woche auch schon hervorgehoben. Im Spielaufbau war, ließ sich sehr, sehr gut anschauen. Und jetzt geht es halt darum, die Leistung auch zu bestätigen die nächsten Wochen. Aber über RB Leipzig, dann haben sie so Spiele drin wie vor 2 Wochen vor der Länderspielpause das Heimspiel gegen Paris, wo sie ein super Spiel machen, hinterher ein bisschen unglücklich, nur 2-2 spielen, wo sie ja auch hätten gewinnen können. Ja, und dann kommen plötzlich wieder diese Spiele mit dabei. Ich habe dafür auch noch keine Erklärung.
Also das darf RB auch in der Form nicht passieren. Also die Spiele, die sie verloren haben, dann haben sie ja wenigstens sich viele Chancen rausgespielt und auch wäre da die Effektivität mehr gewesen, hätten sie auch schon mehr Punkte. Nur jetzt gegen Hoffenheim, das war ja offensiv auch ja ein Totalausfall. André Silva bekommen sie überhaupt nicht ins Spiel. Ich weiß nicht, Dani Olmo war im Kader, aber wurde gar nicht eingewechselt. Dann fand ich auch sehr merkwürdig, dass Lukas Klostermann auch fast zentral in der Innenverteidigung in der Dreierkette gespielt hat, obwohl er eigentlich aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Offensivverteidiger ist. Also das hat gegen Hoffenheim einfach überhaupt nicht gepasst und das darf nicht der Anspruch sein von RB. Und dann, wenn du in den nächsten Wochen, klar, du bist nur ein paar Punkte weg vom Champions League Platz, aber die Art und Weise, das darf so nicht mehr passieren.
Und die letzten Wochen war ja wirklich ausschlaggebend bei vielen Spielen schon. Da deutete sich das ja teilweise auch schon an, dass die Leistung ein bisschen hinten angeht. Christopher Honkunkou, der ja wirklich viele Spiele für RB quasi im Alleingang gewonnen hat, war gestern auch überhaupt nicht im Spiel. Hatte, glaube ich, einen Abschluss, wo er so seitlich in der Luft lag. Und das war es dann im Großen und Ganzen auch. Meint ihr, dass das nach dieser Saison oder dass das die Saison ist, wo so nach und nach die Mannschaft dann auseinandergehen wird? Du hast gerade Olmo angesprochen, der ist am 12. Spieltag, glaube ich, erst 2-mal gespielt hat, war ja auch verletzt. Ja. Fabi, was meinst du?
Nee, also ich glaube, die Leipziger, die werden jedes Jahr eine gute Mannschaft haben und auch die jetzige Mannschaft, die ist eigentlich prädestiniert dafür, unter die ersten 3-4 zu kommen. Vielleicht ist es wirklich so, dass ein bisschen Sand im Getriebe noch ist in Sachen Abstimmung zwischen Trainer und Mannschaft. Trotz alledem glaube ich, in der Mannschaft steckt so viel Potenzial und das sieht man immer mal wieder. Leider in keiner Regelmäßigkeit aus Leipziger Sicht und ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen um die Leipziger und auch nicht darum, dass die Mannschaft im Sommer nächstes Jahr auseinanderfällt. Das glaube ich nicht. Ich sage es immer wieder, klar, jetzt ist es wieder eine Woche der Enttäuschung. Am Ende des Tages kann ich nur sagen, wenn man auf die Tabelle schaut, es ist noch nicht so viel verloren. Von daher würde ich der These widersprechen.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Meint ihr denn, dass in der Mannschaft jemand fehlt, der so richtig die Ordnung in der Hand hat, der da so die Führung übernimmt? Ich weiß nicht, Sabitzer ist da weggebrochen. Hinten sehe ich da eigentlich nur Willi Orban wirklich, der da ein bisschen versucht, für Ordnung zu sorgen. Und ja, im Mittelfeld sollte es eigentlich Kevin Campbell machen. Und so viele fallen mir da eigentlich dann gar nicht mehr ein, die diesen Part...
Forsberg, Paulsen.
Ja, okay, Paulsen ja jetzt...
Kulaschi. Also ich glaube schon, dass da in der Mannschaft der ein oder andere Führungsspieler drin ist. So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich meine, klar, jetzt läuft es im Moment wahrscheinlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Vieles wird in Frage gestellt, aber... Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis RB wieder ins Rollen kommt.
Haben wir dann auch die nächste Gelegenheit, jetzt direkt unter der Woche dann in der Champions League wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. Kommen wir zu einer Mannschaft noch, die am Samstag quasi auch ihre Pflicht erfüllt hat, auch zumindest in der ersten Halbzeit mehr als deutlich. Sören Gladbach 4-0 Sieg gegen Greuther Fürth. Du hattest, glaube ich, geschrieben, nicht Bundesliga-tauglich.
Nein, also das sah man auch jetzt an diesem Wochenende wieder, das führt, ja, das klingt immer so hart, aber es hat in der ersten Liga einfach mit der Leistung nichts zu suchen und wenn du dir jede Woche so leichte Fehler erlaubst und das war wirklich auch jetzt wieder gegen Gladbach offensichtlich, dass sie ja nicht auf dem Niveau sind und Und das fängt klar beim Torwart an. Das kann immer passieren, wenn der Abschlag oder der Abschlag beim Gegenspieler landet. Das kann passieren, aber gerade was das Defensivverhalten angeht, ich glaube, Gladbach hat immer Platz, um sich durchzukombinieren. Und da sehe ich auch für die nächsten Wochen jetzt nicht, dass da irgendwie was besser wird. Und das sollte man ja eigentlich sehen, gerade nach so einer Länderspielpause. Aber ja, also da sehe ich wirklich schwarz.
Ja, die Gladbacher sind gut ins Spiel gekommen, schon nach 9 Minuten die frühe Führung durch Jonas Hofmann. Die Gladbacher spielten die Fürther die ersten paar Minuten wirklich teilweise an die Wand. Florian Neuhaus stand in der Startformation, der die letzten Wochen auch öffentlich Kritik geübt hatte darüber, dass er so häufig von der Bank kam bzw. gar nicht gespielt hatte. Und Florian Neuhaus war es dann auch, der, du hast ihn gerade angesprochen, soll den Fehler auch ausnutzen, den Abschlag von Funk, der den Ball rausspielen wollte, missglückte ihm, spielt er flach und Flo Neuhaus waren, glaube ich, locker 25, 30 Meter, spielt er dann schön flach den Ball und der trudelte dann zum 2:0 ins Tor. Und kurz vor der Halbzeit war es dann Alasson Plea zum 3:0 und da war die Messe eigentlich dann schon gelesen. In der zweiten Halbzeit setzte Gladbach auch wieder durch Jonas Hofmann, der 2 Schüsse hatte, 2 Tore machte an dem Wochenende, das 4:0 drauf. Und dann hat man bei den Gladbachern schon gesehen, dass sie wirklich den Fuß vom Gaspedal genommen haben und das Spiel souverän runtergespielt haben, hatten noch die eine oder andere Chance, aber rundum gelungener Auftritt der Gladbacher. Vollkommen in Ordnung, sind jetzt seit 6 Heimspielen auch ungeschlagen. 4 Siege, 2 Unentschieden. Ich denke, da wird es jetzt die nächsten Wochen auch weiter bergauf gehen. Mannschaft ist eigentlich komplett fit. Und Fabi, auch Gladbach, auch so eine Mannschaft, da hast du ja auch die letzten Wochen des Öfteren mal. Wolltest ja, glaube ich, nicht mehr drüber reden, ne?
Nee, doch, das gilt nur für die Hertha, aber ich meine, bei dem Spiel kann man es kurz machen. Ich glaube, Fürth ist im Moment der dankbarste Gegner, den du haben kannst, sowohl zu Hause als auch auswärts, in dem Sinne Pflichtaufgabe erfüllt. Und ich glaube, mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Schade für die Fürther, klar, für die Fans, trotz alledem, aber da ist dieses Jahr oder in dieser Saison in der Bundesliga hat der Verein nichts zu suchen.
Die Gladbacher jetzt am kommenden Wochenende steht das Derby an gegen den 1. FC Köln. Da wird es dann auch auf jeden Fall ein richtig heißes Spiel werden und Greuther Fürth empfängt zu Hause die TSG Hoffenheim. Ja, dann hatten wir Samstag noch den Sören, den kannst du gerne das ein oder andere Wort drüber verlieren, den VfL Wolfsburg, der ja kurz davor war zu verlieren in Bielefeld, schon 2:0 hinten lag, aber dann innerhalb von kürzester Zeit zumindest noch zum Unentschieden kam.
Ja, also ich wollte schon nach dem 2:0 für Bielefeld eigentlich in unsere Gruppe schreiben, dass Florian Kohfeldt dann schon wieder vor der Entlassung steht, aber da wurde ich ja dann wieder eines Besseren belehrt. Also scheinbar zeigen die Wölfe auch unter Kohfeldt sehr gute Moral. Erste Halbzeit muss man wirklich sagen, Bielefeld sehr selbstbewusst aufgetreten. Da hat Wolfsburg, glaube ich, ja, war überhaupt nicht im Spiel drin. Gehen dann auch, verdienen dann oder schießen, dann verdienen auch 2 Tore. Und dann irgendwie komplett abgeschaltet nach dem 2:0. Dann kommt Wolfsburg zurück, macht den Anschluss und direkt nach dem Anstoß quasi das 2:2. Also dann hatte Bielefeld dann gerade auch in der Endphase unglaublich viel Glück, dass sie das Spiel nicht ganz verlieren. Da hat Ortega den Punkt wirklich festgehalten. Ja, und Wolfsburg bis auf die erste Halbzeit muss man wirklich sagen, dass sie Moment in einer richtig guten Verfassung sind.
Bei den Bielefeldern kann man, glaube ich, bei dem Spiel auch, wie eigentlich jetzt die ganzen Spiele davor, auch schon wieder keinen Vorwurf machen. Auch wir hatten auch wieder über 120 Kilometer abgerissen, haben sich da wieder aufopferungsvoll reingehauen. Die Konter haben diesmal klasse funktioniert. Gerade das 1:0, ein richtig schönes Tor durch Okugawa aus der Drehung im 16er und Fabian Klos dann bei dem 2:0 sicher verwandelter Elfmeter. Ja, und dann ist es einfach die Klasse des VfL Wolfsburg, der dann innerhalb von relativ kurzer Zeit zum Ausgleich kommt. Und du hast auch gesagt, Sören, Ortega, der Mann, der dann auch den einen oder anderen Punkt in dieser Saison auch wieder retten wird und hat es ja auch in der letzten Saison bereits getan. Unterm Strich dann aber doch, glaube ich, ein etwas glücklicher Punkt aufgrund der ganzen Chance, die Wolfsburger nach dem 2:2 hatten. Glücklicher Punkt für die Bielefelder. Aber unterm Strich Punkt ist Punkt und nächste Woche geht es für die Bielefelder nach München. Ja, da rechnet man ja auch eigentlich nicht mit Punkten. Von daher, und der VfL Wolfsburg empfängt dann den BVB zu Hause am Samstag. Unter der Woche geht es für den VfL Wolfsburg noch gegen Sevilla in der Champions League. Da geht es noch um Platz 3. Und ja, mal schauen, wie da Florian Kohfeldt mit seiner Mannschaft abschneiden wird. Dann hatten wir Sören. Ich hatte das Glück, mit meinem Bekannten im Stadion zu sein, in Leverkusen. Er hatte mich eingeladen. Ich habe einen VfL Wolfsburg gesehen, VfL Bochum gesehen, der ein wirklich gutes, offensives Spiel gezeigt hat. Nur leider vorne die Chancen nicht genutzt hat, die sie hatten.
Ja, und dann auch, da können wir dann sicherlich gleich noch drüber sprechen, auch verpfiffen wurde, wenn ich das so knallhart sagen darf. Nein, aber ich muss auch sagen, der VfL ist nach wie vor auch in den letzten Spielen immer auf Augenhöhe mit dem Gegner, hat gegen Leverkusen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Erste Minute hatte ja schon Elvis Rexbejay eine sehr gute Möglichkeit. Dann geht man 1-0 in Rückstand durch einen Kopfball von Adli. Ja, aber danach auch Chancen herausgespielt. Das ist halt so mit das Manko im Moment, dass Polter ja nicht gerade eiskalt vor dem Tor ist und man sehr viele Chancen auch vergibt. Aber nach wie vor wirklich gut drin im Spiel gewesen, auf Augenhöhe. Dann hat man Pech, da hätte Frimpong rot bekommen müssen nach einem ja wirklich harten Foulspiel an Rexbejay. Und dann, ich glaube, dann waren es ja auch ein paar Minuten und später war ja Tah dann mit einem Foulspiel eigentlich aus meiner Meinung nach gegen Anvi Ajay. Der hätte es Elfmeter geben können. Also von daher kann man im VfL auch gegen Leverkusen nichts vorwerfen.
Nee, die Leverkusener waren an dem Spieltag, bei dem Spiel war auch wirklich immer nur mal gefährlich, wenn sie das Spiel mal schnell gemacht haben. Und das haben sie wirklich in den seltensten Fällen gemacht. Die haben mit einer Lässigkeit hinten rausgespielt und wieder auf den Ball getreten. Und klar, die Frühführung spielte in Leverkusen natürlich in die Karten. Aber teilweise war es wirklich ein Ball hin und her Geschiebe. Diaby hatte der VfL Bochum auch ziemlich gut im Griff. Dass so eine Mannschaft wie Leverkusen, dass die zu ihren Chancen kommt. Gerade Flo Wirtz hat ja einen Kopfball frei, den am Tor vorbeiköpft und ist dann hinterher in der zweiten Halbzeit ja auch frei auf Manuel Riemann zugelaufen. Da hatte Leverkusen schon die eine oder andere Chance, den Deckel drauf zu machen. Riemann auch wieder mit einer klasse Partie. Ja, aber wenn du vorne die Tore nicht machst, dann nimmst du auch bei so einem Spiel dann keine Punkte mit. Leverkusen, ja, dann doch verdient gewonnen. Und ja, der VfL Bochum, Sören, denke ich mal, wenn das funktioniert, haben wir ja das Glück und können uns nächste Woche alle drei mal in der Kastropper Straße von den Qualitäten überzeugen.
Und richtig, gegen Freiburg, ja.
Ich denke, da wird der Fabi dann auch seine Wettschulden beglichen bekommen, die noch ausstehen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, und so steht Leverkusen jetzt auch wieder auf Platz, ich glaube, 4 oder 5 sind es jetzt. Also von daher kann sich Leverkusen an dem Spieltag eigentlich nicht beklagen. Fabi, du hast ja das Samstagabendspiel, hast du dir geschenkt, sagtest du?
Ich habe stattdessen mir Liverpool gegen Arsenal angeschaut, natürlich dann immer auch hin und wieder dann die Hertha und Union mal für ein paar Minuten mir angeschaut, aber letztendlich war eigentlich das Ergebnis das, was man, glaube ich, erwarten kann. Die Unioner, die eigentlich ja die ganze Saison immer mal wieder mit einer ganz kleinen Ausnahme relativ gut drauf sind, gegen eine Mannschaft aus dem anderen Teil der Stadt, aus dem Westen. Ja, ich überlasse es euch.
Ja, Sören, gib uns doch mal einen Spielfilm vom Spiel.
Ja, also ich glaube, wir haben eine Berliner Mannschaft gesehen, die sehr, sehr gut war und eine Berliner Mannschaft, die gar nicht gut war. Union, glaube ich, war in allen Belangen wirklich klar überlegen, was mich auch wirklich gewundert hat, gerade in so einem Derby, da kann ja die Leistung noch so schlecht sein in den Vorwochen, da musst du ja alles reinhauen, das hat die Hertha überhaupt nicht gemacht. Sie waren passiv, ideenlos, hatten zwar mehr Ballbesitz zwischenzeitlich, aber meist wirklich nur dann mit den langen Bällen. Und das hat Union sehr, sehr gut verteidigt. Sind dann auch nach dem Fehler von Martin Dardai durch Avonie, da hat der Tobi auch ein Trikot von zu Hause und hat Avonie wieder ein Tor gemacht.
Ich glaub, steht mittlerweile bei 8, ja.
Bei 8, ja. Genau, da läuft ja auch eine interne Wette zwischen Fabi und Tobi, nehme ich an.
Ja, da stehe ich kurz vorm Gewinn.
Genau, ja, und dann, ja, dann kam noch, nach einer Ecke landete der Ball bei Trimmel. Der hat aus dem, ja, vom 16er Eck, ja, sein Glück versucht, durch die Hertha-Abwehr. Und ja, und in der zweiten Halbzeit hat man auf die Reaktion von der Hertha gewartet, die aber nicht kam. Und Union hatte genügend Chancen, auch das 3 oder 4-0 zu machen. Und von daher ja, mehr als verdienter Sieg.
Ja, Gallagher in den Zweikämpfen haben sich richtig reingehauen, waren immer einen Schritt schneller, sind sofort in die Zweikämpfe gekommen. Eigentlich genau das, was man von der Hertha auch erwartet hätte. Zum Schluss gab es eine Szene, gerade sind die Hertha-Spieler in den Gästeblock gegangen und wollten sich mehr oder weniger für die Unterstützung. Hat Davy Selke sein Trikot zu den Fans geworfen und hat es dann postwendend auch wieder zurückbekommen. Ich glaube, das zeigt, was die Hertha-Fans von dem Spiel gehalten haben. Also die Leistung war wirklich unterirdisch. Das gegebene Tor war ja hinterher abseits von der Hertha, was sie zwischenzeitlich zum Anschluss gemacht hatten. War ja ganz knapp abseits, aber alles in allem auch das 2 zu 0 durch Trimmel. Die Ecke, die getreten wird, ist gefühlte 5 Minuten in der Luft. Also wenn in der Zeit nicht einmal ein Verteidiger rausrückt zum 16er und immer noch guckt, bis er den annehmen kann und dann auch noch völlig unbedrängt schießen kann. Klar, dass er durch alle durchgeht, ist eine Glückssache, aber das sind Ecken, die kann man ganz einfach verteidigen. Das ist eine ganz normale Aufteilungssache. Von daher, ich bin mal gespannt. Es werden auf jeden Fall jetzt wieder unruhige Wochen für Pal Dardai und ich habe mir mal die nächsten Spiele der Hertha angeschaut. Die Hertha spielt jetzt unter anderem kommen da die Gegner FCA und Bielefeld. Das sind Spiele, da müssen auf jeden Fall Punkte her. Und dazwischen kommen dann halt noch der VfB Stuttgart. Also für mich glaube ich nicht, dass Pal Dardai die Hinrunde überstehen wird. Da könnt ihr jetzt gerne mich eines Besseren belehren. Da kann Freddy Bobic auch gerne nochmal sagen, ja, wir halten weiter am Trainer fest. Aber ich glaube, lang geht das nicht mehr gut in Berlin. Da lege ich mich jetzt definitiv fest.
Ja, wobei, also da waren wir uns ja im Prinzip schon vor der allerersten Länderspielpause einig, dass Dardai nicht mehr lange Trainer ist und dann wurden wir eines Besseren belehrt. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so eintreffen wird. Ich glaube schon, dass Bobic zumindest noch in dieser Saison mit Dardai plant oder weitermacht und dass man dann wirklich einvernehmlich nach der Saison wirklich sagt, okay, da geht wieder in den Jugendbereich und wir finden eine externe Lösung.
Ja, von Fabi brauchen wir ja heute da zu dem Thema dann nichts weiter erwarten. Fabi, der SC Freiburg musste heute seine erste Heimniederlage einstecken gegen die Eintracht aus Frankfurt, die 2-0 in Freiburg gewonnen hat. Wie es gehen kann, wenn man quasi die feldüberlegene Mannschaft ist und eigentlich auch mehr vom Spiel hat und dann aus zwei mehr oder weniger kurz hintereinander aus dem Nichts zwei Tore bekommt, läuft man dem Rückstand dann hinterher und ja, es gibt so Spiele, da spielt man und spielt man. Hätte man noch einen ganzen Tag spielen können, hat Christian Streich später gesagt. Ja, die wussten selber nicht, warum sie heute verloren haben.
Aber ich weiß es. Ja. In dem Fall war es einfach so, dass den Freiburgern, glaube ich, zum allerersten Mal diese Saison einfach auch ein Stück weit das Spielglück in den, ja, in den Situationen letztendlich gefehlt haben, die dann darüber entscheiden, ob du aus so einem Spiel Punkte mitnimmst oder eben nicht. Was ganz interessant war, an sich beide Mannschaften ja auch eigentlich mit einer ähnlichen Spielphilosophie ins Spiel gegangen. Trotzdem waren die Freiburger eigentlich für mich auch optisch ein bisschen überlegen und hatten dann einfach heute mal den Tag, wo du ein bisschen Pech hast, anstatt das nötige Quäntchen Glück auf deiner Seite. Und in dem Sinne verlierst du dein erstes Heimspiel, glaube ich, im neuen Stadion.
Richtig, ja.
0-2. Trotz alledem war die Leistung nicht, wie man es am Ergebnis abliest, eine klare Sache. Ich glaube, das war trotzdem ein ganz ordentliches Spiel der Freiburger, die halt einfach mal heute den Kürzeren gezogen haben.
Ja, du hast es angesprochen, ein Spiel, was beide Mannschaften mehr oder weniger offensiv begangen, beide mit der in etwa gleichen Spielweise. Freiburg die eine oder andere gute Möglichkeit schon am Anfang, unter anderem durch Höhler und Grifo, der eine schöne, ja, einen Freistoß vors Tor gebracht hat, sind ja diese gefährlichen Bälle, wo dann keiner mehr drankommt. Da war dann Kevin Trapp zur Stelle. Und in der 34. Minute läuft die Eintracht dann einen Konter, spielt den Ball in den 16er. dann ein bisschen Ping-Pong und dann fällt der Ball halt etwas glücklich vor die Füße von Lindström, der jetzt sein erstes Saisontor für die Eintracht gemacht hat. Da hätte es auch ganz natürlich der Ball woanders hinspringen können. Das ist dieses Spielglück, was du gerade angesprochen hattest. Und kurz danach, kurz vor der Halbzeit, war es Philipp Kostic, der auch eine Flanke in den 16er reinhaut, wo auch keiner dran geht. Flecken bleibt im Tor. Spekuliert ein bisschen, ja, und der Ball geht dann auch plötzlich rein. Und dann läufst du dann die zweite Halbzeit an, versuchst dann noch alles reinzuhauen. Der Mannschaft kann man keinen Vorwurf machen, war auch da weiterhin die feldüberlegene Mannschaft. Aber die Eintracht hat das dann auch gut verteidigt, souverän runtergespielt und hatte auch zwischenzeitlich noch die ein oder andere Kontermöglichkeit. Ja, Oliver Glasner hat jetzt zwei Auswärtsspiele in Folge gewonnen und so schlecht sieht es jetzt für die Eintracht jetzt auch nicht mehr aus. Sie sind jetzt auf Platz 11 mit 15 Punkten, haben sich unten ein bisschen Luft verschafft. Ja, bleibt halt abzuwarten, ob das jetzt die Kehrtwende war für die Frankfurter oder ob jetzt die nächste Woche in Bochum.
Ich weiß es halt nicht, weil wenn du die Spiele der Frankfurter Eintracht anschaust, ich meine, jetzt sieht es wieder deutlich freundlicher aus in der Tabelle, weil du einfach auch ein paar Punkte gesammelt hast. Aber ich frage mich halt wirklich, ob man sich auf Dauer eigentlich, nimm einfach mal nur die letzten drei Auswärtsspiele. Ich glaube, es war Bayern, es war Fürth.
Ja.
Und es war jetzt eben in Freiburg, wo du 9 Punkte holst als eigentlich schwächere Mannschaft. Fürth klammern wir jetzt mal aus. Ich glaube, das war am Ende sehr, sehr glücklich. Aber jetzt auch wieder, ich meine, die Frage ist, wie lange geht sowas gut eigentlich? Weil du warst jetzt auch wieder eigentlich die Mannschaft, die weniger Spielanteile hatte, die auch in den meisten Statistiken eigentlich mehr oder weniger aufzuweisen hatte als der Gegner. Du fährst mit 3 Punkten nach Hause. Klar, du kannst jetzt sagen, das ist das, ja, das Maximum, vollkommen richtig. Aber ich frage mich halt nur auf Dauer die Spielweise der Frankfurter Eintracht, wie lange das letztendlich gut gehen wird. Und ich bin da im Moment weniger angetan davon, wenn ich die Eintracht aus Frankfurt mir anschaue.
Ja, Sören, du warst ja jemand, der bei der Eintracht das ein oder andere Positive die letzten Wochen gesehen hat und auch immer darauf angespielt hast, dass da auf jeden Fall jetzt mehr Potenziale sind und auch abgerufen wird. Wie siehst du das denn?
Ja, ich glaube, wir waren uns ja vor der Saison alle einig, dass es bei Eintracht ein bisschen länger dauern wird, bis da ja was zu sehen ist. Der Umbruch war ja schon groß. Und ich glaube nach wie vor, gerade was die Liga betrifft, dass alle in Frankfurt sich noch bis zur Winterpause so ein bisschen durchmogeln wollen, jeden Punkt mitnehmen, den sie bekommen und dann nochmal im neuen Jahr neu angreifen. Was man aber nicht vergessen darf, klar, wir schauen natürlich intensiv immer auf die Bundesliga, aber in der Europa League sieht das ja schon mal ganz anders aus. Also das ist die Eintracht ja voll im Soll. Und von daher, wenn man alles zusammennimmt, glaube ich, kann man nicht großartig meckern. Eintracht spielt oder erobert sich die Punkte vielleicht nicht immer durch guten Fußball im Moment, aber durch den Umbruch, den sie einfach hatten. Und ja, das dauert alles ein bisschen länger. Und so gesehen, glaube ich, die Gesamtsituation ist im Moment sehr, sehr gut.
Ja, und ich denke auch, dass Oliver Glasner wirklich in Ruhe da arbeiten kann, dass man in Frankfurt auch, du hast es gerade angesprochen, selbst wenn zwischendurch mal wieder ein paar Spiele am Stück verloren werden, erstmal weiterhin in Ruhe arbeiten kann. Und ja, die Euroleague haut ja für die Frankfurter wie die letzten Jahre ja auch schon eh alles raus. Und da geht es jetzt unter der Woche noch gegen Antwerpen. Und dann sollte die SGE dann auch in die nächste Runde, in die Hauptrunde dann einziehen der Euroleague. Die nächsten Spiele für die Frankfurter sind dann Union und die TSG Hoffenheim. Auch zwei Spiele, die ja eigentlich so 50-50-Spiele sind. Die können so und so laufen. Also klare Favoriten sieht man da jetzt auch nicht. Gerade jetzt nächsten Sonntag das Spiel gegen Union. Ja, da bin ich mal gespannt. Da wird Union wahrscheinlich die Mannschaft sein, die dann das Spiel machen muss. Und ja, und die Eintracht wird sich dann wahrscheinlich auf die Konter verlegen. Fabi, kommen wir zu deiner Mannschaft, Lieblingsmannschaft, die dir dieses Jahr
schon... Noch eine Lieblingsmannschaft. Wie viele habe ich denn noch in der Liga?
Okay, dann lass mich anders formulieren. Dein Lieblingstrainer. Einer deiner Lieblingstrainer, der hat jetzt am Wochenende 1-1 in Mainz gespielt und mit seiner Mannschaft auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel gezeigt heute.
Die Mannschaft von Steffen Baumgart. Wir haben ja mit der Aufnahme angefangen, konnten deshalb das Spiel eigentlich nicht ganz sehen. Hier bin ich anderer Meinung. Der Sören sieht ja in Frankfurt irgendwas, was ich nicht sehen kann. Gleichzeitig sehe ich ja irgendwas in der Kölner Mannschaft, was der Sören nicht sehen kann. Ja, ich finde es einfach, wobei jetzt heute muss man sagen, es war natürlich auch ein Spiel, die Mainzer machen das ja mindestens genauso gut wie die Kölner, weil sie einfach auch relativ stabil sind in dem Auftritt. Man hat auch nie das Gefühl, dass es wie die letzten Jahre war bei den Mainzer, aber vor allem eben auch bei den Kölnern, dass man permanent das Gefühl hatte, dass es eine Mannschaft ist, die ja sich, wenn überhaupt, knapp über den Strich halten kann. Ich finde halt einfach auch, wenn man die Kölner heute auch wieder gesehen hat, es war ein Auftritt, wo du dich einfach im Laufe der Saison einfach auch mal mit einem 3 Punkte oder mit 3 Punkten belohnen musst. Glaube ich zumindest. Und es ist wirklich, die Ansätze, die sind sehr, sehr gut. Und ich habe immer noch den Eindruck, dass es wirklich eine gefestigte Truppe ist, die jetzt die letzten Wochen einfach auch ein bisschen Pech hatte in Form von Ergebnissen. Allerdings, was man bei den Kölnern auch nicht vergessen darf, in den ersten 12 Spielen, ich glaube, die hatten fast alle Top-Teams als Gegner, wo sie wirklich auch teilweise sehr gut mithalten konnten, bei den Dortmundern, bei den Bayern, wo es auch knappe Niederlagen waren. Und jetzt kommen langsam die Wochen, wo man sehen wird, inwiefern die Kölner sich dann eben abheben von den Mannschaften, die hinter ihnen in der Tabelle stehen.
Ja, gerade die erste Halbzeit hat ja gezeigt, da waren 3 Top-Chancen, unter anderem für Duda, da wirklich schon das Spiel auf seine Seite zu bringen. Mainz ist gar nicht in die Zweikämpfe gekommen, sind nicht angelaufen. So die Spielweise, die Mainzer eigentlich für jede Mannschaft die letzten Wochen wirklich ziemlich anstrengend gemacht hat. Und dieses Gallige hat einfach gefehlt bei den Mainzern in der ersten Halbzeit. Und ja, dann kriegst du kurz vor der Halbzeit einen Konter, wo Johnny Burkhardt sich zwischen 2 Kölnern löst, nach einer einfachen Kopfballverlängerung von Onisivo. Lässt er dann Timo Horn dann keine Chance, er erwischt ihn auf dem falschen Fuß und schießt auf die kurze Ecke, das 1-0. War etwas glücklich für die Mainzer, die Pausenführung, aber kurz nach der Pause war es ja dann Salih Özcan, der den Ausgleich per Kopf machte. Und danach war es eigentlich ein Spiel, was hin und her ging, wo auch gute Emotionen außerhalb des Spielfelds waren. Da sind die ein oder anderen Worte gefallen, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Ja, und unterm Strich, denke ich, ist das ein Punkt, mit dem beide Mannschaften dann doch leben können. Der FC musste noch kurz vor der Halbzeit den Ausfall von Anthony Modest verkraften, der bei der Szene, ich weiß nicht so, ob du die Szene gesehen hast, Steffen Bell räumt da Anthony Modest eigentlich als letzter Mann ziemlich rüde ab, trifft ihn dann am Becken, hat wohl eine Beckenprellung, musste auch dann ausgewechselt werden, konnte kaum noch laufen. Ja, wenn es da eine rote Karte geben sollte, läuft das Spiel vielleicht auch anders. Aber alles in allem, ja, die Mainzer sind weiterhin natürlich total im Soll mit Platz 8 und 18 Punkten. Und der erste FC hat auch 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Von daher denke ich, sind das 2 Mannschaften, die sich heute die Punkte geteilt haben und beide damit sehr gut leben können.
Nein, also ich habe gerade jetzt nebenbei nochmal auf die Tabelle geguckt. Also ich muss wirklich sagen, wir reden ja auch irgendwie jetzt, die letzten Wochen haben immer davon begeistert auch vom FC gesprochen, weil die Art und Weise, wie Köln einfach spielt, ist ja auch in einer gewissen Art und Weise mitreißend. Nur irgendwie kommen dann ja nicht viele Punkte bei rum. Ich habe jetzt gefühlt, meiner Meinung nach hätte der FC auch irgendwie dastehen können, wo Mainz im Moment steht, weil Mainz steht im Moment auf Platz 8.
Das sind aber 3 Punkte Unterschied, ne? Das
ja, ja, schon. Ja, genau. Aber irgendwie gefühlt, finde ich, ja, kommen beim FC nicht so viele Punkte bei rum, wie man es irgendwie ja erwarten würde, bei der Art und Weise, wie wir über die Auftritte sprechen. Also ich glaube schon, dass, ich meine, das war in der vor 2 Wochen ja auch das Heimspiel, da gab es ja auch schon die ersten Pfiffe, obwohl man da ja dann noch das Unentschieden geholt hat. Aber ich glaube, dass die Kölner, gerade auch im Umfeld, gerade weil ja die Art und Weise, wie gespielt wird, ja eigentlich, die ist ja super, also die ist ja wirklich mitreißend, aber ich glaube schon, dass man sich da irgendwie auch ein bisschen mehr erwartet.
Aber dann stelle ich jetzt auch die These, ich bin hier gerade mal nebenbei die Spiele durchgegangen. Die Kölner, die hatten die Bayern, die hatten die Leipziger, die hatten die Dortmunder, die hatten die Freiburger.
Ja. Leverkusen.
Leverkusen in den ersten 12 Spieltagen. Und ich habe es jetzt hier, ich bin es wirklich vom ersten Spieltag an durchgegangen. Die Spiele, die der FC gewinnen muss, würde ich jetzt mal behaupten, in der Regel gewinnt er auch, also gegen die direkten Konkurrenten. Es waren 3-1 gegen Fürth. Ist jetzt nicht, dass ich die Kölner unbedingt hier verteidigen muss. Trotz alledem ist es aber auch so, dass es wirklich deutlich erkennbar ist, dass die Spiele, die der FC für sich entscheiden muss, in der Regel definitiv auch gewinnt. Und ich glaube eben auch, vielleicht auch ähnlich wie das, was du im VfL Bochum siehst. Du hast ja bei den Kölnern, ich glaube, es gab die eine Ausnahme, habe ich hier gesehen, gegen Hoffenheim, dieses Spiel, was wirklich eine Katastrophe war. Aber du hast nie das Gefühl, dass die Kölner, so wie in den Jahren zuvor, wenn die gegen die Mannschaften 1 bis 8 oder 9 der Tabelle spielen, dass die da eine Rolle spielen, wo es eigentlich nur darum geht, möglichst wenig zu kassieren. Die Spiele gegen Dortmund, gegen Bayern und so weiter, das war schon vom Ansatz her so, dass man sagen muss, man erkennt deutlich einen Fortschritt gegenüber den Vorjahren. Und ich sage es immer wieder, für die Kölner geht es ja nicht darum, sich letztendlich für die Champions League oder für die Europa League zu qualifizieren. Darüber sprechen wir gar nicht. Aber es sind halt dann doch die Auftritte wie heute, wo du wirklich sagst, ein leichtes Chancenplus, du spielst auswärts, du hast vielleicht auch ein bisschen mehr Ballbesitz. Und das ist schon auffällig bei den Kölnern, dass sich da ganz, ganz viel ins Positive entwickelt hat gegenüber den Jahren zuvor.
Absolut. Ich wollte jetzt das auch überhaupt nicht schlecht reden, weil ich glaube, wie gesagt, die Jahre zuvor waren eben unabsichtlich. Unabsichtlich.
Aber nein, ich fand eigentlich ganz, ganz interessant zu hören, du hast ja gerade gesagt, du hast auch die Tabelle auf, richtig?
Ja.
Vielleicht kann man am 12. Spieltag einfach mal sagen, dass es vielleicht dieses Jahr die ausgeglichenste Tabelle ist, die ich seit Jahren wahrscheinlich zum 12. Spieltag vor mir liegen habe, weil ich, selbst wenn ich jetzt noch die Bochumer als 13. mit 13 Punkten mit reinnehme, sind die ganze 8 Punkte von einem Champions-League-Platz und 7 Punkte von einem Europa-League-Platz weg. Beziehungsweise bis zum Platz 7 sind es 5 Punkte. Also ich finde, dass es schon extrem ist, weil jede Woche, wenn wir unseren Podcast machen, wir sprechen über die Tabelle, wir sagen, hier läuft es nicht so gut, hier läuft es vielleicht im Moment gerade sehr gut. Die Gladbacher haben wir schon mehrmals im Kreuzfeuer gehabt. 18 Punkte, 3 Punkte hinter dem Champions-League-Platz. Die Leverkusener, die haben wir die letzten Wochen mehr oder weniger ein Stück weit auseinandergenommen.
Du hast sie auseinandergenommen.
Genau. Niederlagen am Stück gehagelt hat, 21 Punkte, Platz 4. Wisst ihr, was ich meine? Also wir sprechen davon, dass es wirklich bei dem einen oder die Wolfsburger unter Marc van Bommel stehen immer noch auf Platz 6 mit lediglich einem Punkt Rückstand auf einem Champions-League-Platz. Es ist verdammt ausgeglichen und das ist eigentlich das, was wir uns als Fußballfans und vor allem auch als Fans der Bundesliga immer gewünscht haben. Und was noch viel schöner ist an der ganzen Sache, dass die Dortmunder den Bayern sowas von dermaßen auf den Fersen sind, dass es vielleicht im Meisterkampf auch nochmal spannender zugeht als vielleicht die letzten 9 Jahre. Also vielleicht sollten wir heute einfach eine Kerze anzünden und mega happy ins Bett gehen und sagen, das ist super, wir freuen uns auf das, was kommt.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen sollte man gerade die Spiele, wo der SFC sich dann immer wieder zurückgekämpft hat, auch dann deutlich höher bewerten. Ich denke da an den 2-0 Rückstand gegen Leverkusen, an den Rückstand gegen Union. Also das sind ja auch alles Punkte für die Moral, wo man sich dann auch noch belohnt für die Einstellung, für das aufopferungsvolle Kämpfen bis zum Schluss. Ne? Und das hinterher, du hast es gerade gesagt, die Tabelle rückt immer enger zusammen, dass da wirklich hinterher ein Punkt um Auf- und Abstieg, beziehungsweise Abstieg oder vielleicht einen Euroleague-Platz entscheiden kann, wird dieses Jahr, glaube ich, noch extremer sein als die letzten Jahre.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir ab heute so eine kleine neue Kategorie einführen. Und meine Frage wäre jetzt für euch beide, wer denn der Gewinner des Spieltags ist. Weil das möchte ich zum Beispiel heute nicht beantworten und ich muss es auch nicht, weil ich derjenige bin, der die Frage gestellt hat. Aber was ist für euch, welche Mannschaft ist der Gewinner des Spieltags?
Ich spreche jetzt mal als erster Sören. Für mich ist der Gewinner des Spieltages, weil sie jetzt auch die nächsten Wochen erhobenen Hauptes durch die Hauptstadt laufen können, Union Berlin. Die haben sich oben weiter festgebissen mit 20 Punkten, haben deutlichen Abstand auf die Abstiegsplätze, haben ein gutes Spiel, haben Top-Mannschaft. Also für mich ist es Union Berlin.
Für mich ist es die Eintracht aus Frankfurt, weil ich sie schon vorhin gelobt habe und das macht mir das ein bisschen einfacher.
Gut, also ich sage ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich den Spieltag so durchgehe, da gibt es eigentlich so viele Gewinner. Und deswegen ist es auch das, was ich sage in Bezug auf der Tabelle. Also du hast zum Beispiel auch die Augsburger, wo du sagen kannst, das kann der Befreiungsschlag sein. Du hast dich ein bisschen oder hast dir ein bisschen Luft verschafft. Aber ganz klar, der Gewinner des Spieltags für mich ist der BVB, weil die einfach schwer gebeutelt die letzten Wochen mit Verletzungspechs einfach geschafft haben, am FC Bayern dran zu bleiben. Das ist dem BVB nicht hoch genug anzurechnen. Und ich wünsche mir einfach, dass es, wenn es am 4. Dezember soweit ist, dass es wieder der deutsche Klassiko wird, auf den alle schauen, dass keine Punkte dazwischen sind. Vielleicht im besten Falle sogar so, dass sie punktgleich in den Spieltag reingehen. Oder vielleicht die Dortmunder die Nase ein bisschen vorne haben. Für mich der Gewinner des Spieltags der BVB, weil er über die letzten Wochen hinweg, wenn wir das Spiel in Leipzig ausklammern, einfach unglaublich gute Arbeit leistet, indem sie einfach die Ergebnisse liefern.
So, und ich glaube, wir müssen mal bei Fabi noch, bei Julia mal fragen, ob sie da irgendwie heute zu viel am Glühwein genascht hat. Also so viel Lob über Fabis Lippen, über den BVB, also den Mitschnitt, den schicke ich dir heute Abend auf jeden Fall noch. Den kannst du heute
ja, wir
Abend
müssen ja immer neutral bleiben. Also für mich war es
ich ja so. Ich habe auch das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, dass Fabi sich irgendwie mit allen Vereinen gutstellen möchte, die so in seinem Umkreis sind. Köln hat er ja schon jetzt in Schutz genommen, Dortmund, nur Berlin. Berlin ist für den Düsseldorfer relativ weit weg, deshalb kann er da auf die Hertha ein bisschen auch kritischer blicken. Ja, heute über Bayern wurde natürlich auch natürlich leicht kritisiert, ja, aber ich habe so das Gefühl, er möchte sich mit allen Vereinen gutstellen.
Dann bin ich mal gespannt, auf welche Seite er sich nächste Woche Samstag dann schlägt.
Das ja, er kommt bestimmt mit so einem Doppeltrikot.
Ein Doppeltrikot.
Aber wie gesagt, ich bin ja sowieso als Bayern-Fan, bin ich jetzt dieses Wochenende schwer gebeutelt. Die Amateure verloren, die U19 verloren. Es war kein gutes Wochenende für den FC Bayern.
Aber die Frauen haben gewonnen, ja?
3:0 gegen Carl Zeiss Jena, ja. Wenn ich es richtig. Und die U17 war spielfrei, weil Länderspielpause ist. Ja, also gut. Ich bin dahingehend top informiert. Von daher alles.
Perfekt.
Alles perfekt. Hoffnung, dass es nächste Woche besser wird. Wobei ich aber auch sagen muss, meine Freunde aus Bielefeld, ich wünsche mir natürlich auch, dass die Bielefelder am Samstag einen heißen Auftritt in der Allianz Arena um 18.30 Uhr hingehen.
Zum vermeintlichen Topspiel. Genau. Ja, gut, dann lasst uns mal nächste Woche wieder quatschen. Wir werden uns dann am Samstag im Stadion wiedersehen und hoffen da auf ein gutes Spiel. Und kommt gut in die Woche, bleibt gesund und wir hören uns.
Danke, bis dann.
Tschö. Ciao, ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.